Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Es ist irgendwie eine Posse, über die eigentlich nicht zu lachen ist. Die Initiative, Fußballfans als Strafmaßnahme den Führerschein zu entziehen. Diese Diskussion kam vor 2 Jahren schon einmal auf. Warum sie wieder aktuell ist, berichten wir gleich. Dazu der Machtmissbrauch durch Trainer in der nordamerikanischen Profi-Eishockey-Liga NHL zieht immer größere Kreise. Zu den Rassismusvorwürfen werden Missbrauchsvorwürfe laut. Heike Oldorp hat dazu recherchiert und Sarah Köhler sagt, auf die Badewassertemperatur bei den Sommerspielen in Tokio im nächsten Jahr kann man sich als Schwimmerin einstellen. Überlegungen zur Verlegung der Wettbewerbe sieht sie kritisch. Dies und mehr jetzt hier im Deutschlandfunk. Die letzte Partie an diesem 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga läuft immer noch. Zwischen Werder Bremen und Paderborn sind schon 52 Minuten gespielt und die waren recht langweilig, denn es gibt kein Tor zu vermelden. 0:0 ist der Zwischenstand. Bereits heute Nachmittag hat sich der erste FC Union Berlin gefreut, einen wie Torjäger Sebastian Andersen im Kader zu haben. Vom Sieg der Hauptstädter gegen den ersten FC Köln, Stefanie Batschik.
Kölns Mittelfeldspieler Dominik Drexler war bedient.
Wenn ich unsere Chancen angucke, wenn wir da einen machen, dann ist das Spiel anders.
Der FC begann stark. Gegen und beim ersten FC Union war präsent in den Zweikämpfen, hatte gute Chancen per Freistoß durch Verstrate aus weiter und Terodde aus kurzer Distanz. Aber die Kölner ließen ihre Szenen vor dem Tor ungenutzt und stellten sich auf der anderen Seite nicht gut an. 33. Minute, Ecke Union, getreten von Kapitän Trimmel. Andersson nickte ein zum 1:0.
Das ist ja genau dieses Thema und dann ist es die Standardsituation. Also man kann mit viel im Leben, im Weitschuss, Feuerrückzieher haben wir hier schon mal bekommen. Das ist dann was anderes, aber Standard ist dann eigentlich einfach zu verteidigen.
Drexler und seine Kölner verloren die Konzentration, machten Fehler. Kurz nach der Pause eroberte Unions Gentner die Kugel gegen Höger im Mittelfeld, schickte über links Andersson. Unions Schwede umkurfte Kölns Keeper Horn im Strafraum, schob ein zum 2:0. Dabei blieb es. Und Unions Florian Hübner, der war am Ende einfach happy.
Wenn du gegen Köln 3 Punkte holst, ist natürlich umso mehr wichtig, weil sie hinter uns stehen. Und wir haben sie mehr als auf Distanz gelassen. Das ist natürlich top von uns.
Union holt Punkte für den Klassenerhalt. Der erste FC Köln dagegen bleibt tief unten im Tabellenkeller.
Und in der zweiten Liga wird die Situation immer ernster für den FC St. Pauli. Seit 8 Partien sind die Hanseaten von Trainer Jos Lorukay sieglos, verlieren heute auch bei Jahn Regensburg. Florian Hecht weiß mehr.
Es war zum Haare ausraufen. Schon in der ersten Halbzeit hatte St. Pauli 3 Riesenmöglichkeiten durch Henk Fermann. Mit dem Fuß aus 3 Metern vorbei, mit dem Kopf aus 10 Metern einmal an die Latte. Der Ball wollte einfach nicht rein. Anders bei Regensburg. Die Oberpfälzer hatten in der ersten Halbzeit nur eine Möglichkeit und machten in der 42. den Treffer. Marco Grüttner aus 5 Metern frech mit der Hacke. In Halbzeit 2 dann St. Pauli weiter dran. Möller, Fermann scheiterten aber wieder. Und dazu musste Philipp Ziyech in der 69. mit Gelb-Rot vom Feld, nachdem er Marco Grüttner umgesetzt hatte. Harte Entscheidung, denn Ziyech spielte zuvor auch den Ball. Danach rannte St. Pauli zwar weiter an, hatte aber auch Glück, dass Regensburg nur den Pfosten traf. Damit fahren die Hamburger wieder ohne Sieg und ohne Punkte nach Hause.
Dynamo Dresden hat nach dem Rauswurf von Christian Fiel auch unter Interimstrainer Heiko Scholz kein richtiges Erfolgserlebnis feiern können. Vom Spiel heute gegen Sandhausen, Andreas Friebel.
Dresden bleibt nach einem Punkt gegen Sandhausen weiter Träger der roten Laterne in der zweiten Liga. Dabei hatte vor 26.000 Zuschauern alles so gut begonnen. Interimstrainer Heiko Scholz sah schon nach 5 Minuten die Führung für seine Mannschaft. Jeremejew hatte getroffen. Doch die Sachsen zogen sich danach zurück und die Gäste aus Sandhausen wurden stärker. Den ersten Warnschuss gab es nach 14 Minuten, als Behrens den vermeintlichen Ausgleich erzielte. Der Videoassistent entschied aber auf Abseits. Nach einer halben Stunde mussten wieder die Videobilder entscheiden. Diesmal gab es dann 11 Meter für Sandhausen. Buadus scheiterte, Scheu traf aber im Nachschuss. In der zweiten Hälfte gab es kaum noch Höhepunkte. Mit einer Doppelchance von Kone und Artig wäre Dresden aber fast noch das Siegtor gelungen. So blieb es beim 1:1.
Und ein Unentschieden sah Tim Brockmeier zwischen Wien, Wiesbaden und Darmstadt.
Vieles drin in diesem Hessen-Derby. Tempo, Torchancen, Kampf, Intensität, sogar eine rote Karte. Nur die Tore fehlten. In einem richtig guten Spiel suchten beide Teams immer wieder den Weg zum gegnerischen Tor. Erarbeiteten sich gute Möglichkeiten. Scheffler für Wien, Kempo und Skarke für Darmstadt. Aber die Keeper, beide, Lindner bei den Gastgebern und Schuhen bei den Gästen, heute richtig gut. Teilweise mit überragenden Paraden auf der Linie. Als nach 75 Minuten Darmstadts Palsson rot sah wegen groben Foulspiels, versuchte Wien in Überzahl nochmal alles, kam aber nicht mehr entscheidend zum Abschluss und so sahen 8.000 Zuschauer in Wiesbaden am Ende eine sehr gerechte Punkteteilung.
Die Innenministerkonferenz ist am Freitag in Lübeck zu Ende gegangen. Wir haben darüber gestern schon an dieser Stelle berichtet, wollen aber jetzt noch einmal einen Punkt der Diskussion herausgreifen, nämlich die Initiative, Fußballfans als Strafmaßnahme den Führerschein zu entziehen. Schon vor 2 Jahren berichteten wir hier im Deutschlandfunk darüber, als erstmals Anhänger hierzulande ihren Führerschein abgeben mussten. Thorsten Poppe hatte sich damals bereits mit dem Thema auseinandergesetzt und jetzt für seinen aktuellen Beitrag auch wieder einen der damals Betroffenen gesprochen.
Seit über 2 Jahren besitzt Aaron W. keine Fahrerlaubnis. Der Anhänger von Rot-Weiß Oberhausen ist einer von 4 Fußballfans, die 2017 wegen angeblicher Verfehlungen im Fußballstadion erstmals hierzulande ihren Führerschein abgeben mussten.
Nur aufgrund meiner Situation, dass ich einen sehr kurzen Arbeitsweg habe und in einer verhältnismäßigen Großstadt wohne und alle anderen Wege jetzt mit dem öffentlichen Nahverkehr machen kann, haben sich die Einschränkungen zum Glück im Rahmen gehalten. Aber dennoch stellt der Führerscheinentzug natürlich einen erheblichen Eingriff in mein Privatleben dar.
Nur eine erfolgreich absolvierte medizinisch-psychologische Untersuchung, MPU, hätte ihn noch vor dem Verlust seiner Fahrerlaubnis bewahren können. Doch den als umgangssprachlich bekannten Idiotentest bestand er nicht. Im Vorfeld dieser Maßnahme ist er wegen versuchter Körperverletzung und Abbrennen von Pyrotechnik jeweils zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Damit gilt er als nicht vorbestraft, zumal diese Ereignisse schon lange zurückgelegen haben. Auch deshalb hat er sich vor Gericht gegen die MPU gewehrt. In der Verhandlung hat die Richterin schnell klargestellt, dass es ihr schon ausreiche, wenn konkrete Anhaltspunkte für hohes Aggressionspotenzial durch die Polizei vorlägen. Da schon mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet wurden, sei dies bei ihm gegeben. Selbst wenn diese nicht zu einer Verurteilung geführt hätten. Noch heute ärgert ihn diese Einschätzung.
Sehr vorsichtig formuliert fand ich es damals genauso wie heute immer noch eine Vollkatastrophe, dass alleine eine Einschätzung der Polizei über meine Person ausreicht, um so einen gravierenden Einschnitt in mein Privatleben zu rechtfertigen. Und dass rechtliche Schritte nichts dagegen ausrichten konnten.
Die Innenministerkonferenz IMK hat diese Maßnahme letzte Woche als Strafe für alle Fußballfans diskutiert. So ließ NRW-Innenminister Herbert Reul verlauten, dass manche Möchtegern Rambos aus dem Fanblock ein paar Wochen Fahrverbot mehr schmerzen würden als ein paar Euro Geldstrafe. Letztendlich konnten sich die Minister darauf noch nicht verständigen. Den konkreten Vorschlag hat Baden-Württemberg in die Konferenz eingebracht. Wörtlich ließ das dortige Innenministerium dazu verlauten:
Hierdurch entsteht eine neue, fühlbare Sanktion, die an die charakterliche Ungeeignetheit knüpft und nach dem Strafrecht umgesetzt werden soll.
Dabei hat das Innenministerium Baden-Württembergs erst dieser Tage verkündet, dass es mit 20% weniger Polizeikräften in der Bundesliga, der zweiten Bundesliga und der dritten Liga als noch 2016 auskomme. Gegenwind für diese umstrittene Maßnahme gab es schon im Vorfeld der IMK. Die Fanhilfen der Profivereine kritisierten allein die Debatte über Fahrverbote für Fußballfans als realitätsfremd, unverhältnismäßig und rechtswidrig. Sie sehen sich als Solidargemeinschaft von Fans für Fans, deren Ziel es ist, Anhängern die bestmögliche Unterstützung im Umgang mit Polizei und Justiz zu bieten. Und wiesen darauf hin, dass im letzten Polizeibericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze der wiederholte Rückgang von eingeleiteten Strafverfahren und verletzten Personen im Fußball festgestellt worden ist. Auch Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in Nordrhein-Westfalen, der sich als Sozialarbeiter aktiv um Fußballfans kümmert, sieht deshalb keinerlei Rechtfertigung dafür.
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich die Entwicklung ein bisschen paradox finde, weil auf der einen Seite wird im CIS-Bericht beschrieben, dass die Gewaltstraftaten im Fußball seit Jahren zurückgehen und jetzt gibt es verschiedene Maßnahmen, die eigentlich suggerieren, dass eine andere Entwicklung stattfinden würde. Es gibt zum einen präventivpolizeiliche Maßnahmen, die immer mehr Anwendung finden. Darüber hinaus gibt es die Sanktionierung der Clubs über die Stadionverbote und deswegen passt es aus unserer Wahrnehmung eigentlich nicht zur aktuellen Situation im Fußball.
Patrick Arnold betont im Gespräch, dass Fans jetzt schon mehr Sanktionen drohen, als wenn die mutmaßliche Tat nicht im Fußballumfeld stattgefunden hätte. Denn einmal ist mit Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens direkt das obligatorische Stadionverbot verbunden. Egal, ob dieses Ermittlungsverfahren zu einer Verurteilung oder letztendlich zu einer Einstellung des Verfahrens führt. Das Stadionverbot gilt erst einmal. Zudem gibt es eben die strafrechtliche Verfolgung der mutmaßlichen Verfehlung des Fußballfans. Falls jetzt noch der Führerscheinentzug als Strafe dazukäme, sei das für das Verhältnis Polizei und Fan wenig förderlich, meint der Sozialarbeiter.
Sollte es jetzt noch dazu kommen, dass Führerscheine entzogen werden, dann ist das auf jeden Fall aus unserer Sicht keine angemessene Strafe. Wir sind der Meinung, wenn Jugendliche mit solchen Maßnahmen belegt werden, das Vertrauen in die handelnden Organisationen, in staatliche Organisationen und die Polizei natürlich massiv erschüttert wird und mit Sicherheit nicht zu einer Verbesserung des Verhältnisses beitragen wird.
Seit einer Gesetzesänderung 2017 ist es übrigens auch bei einer Straftat außerhalb des Straßenverkehrs möglich, ein Fahrverbot von bis zu 6 Monaten zu verhängen. Egal, ob Fußballfan oder nicht.
2017 mussten erstmals Fußballfans hierzulande ihren Führerschein wegen angeblicher Verfehlungen im Stadion abgeben. Nun hat die Innenministerkonferenz diese Maßnahme erneut für alle Anhänger diskutiert, Thorsten Poppe berichtete. Wir sind in der 62. Spielminute der Fußball-Bundesliga zwischen Bremen und Paderborn. Tut sich nicht viel, 0:0 immer noch der Zwischenstand. Viel weiter ist die Handball-Bundesliga, da liegen diese Ergebnisse vor. Erlangen gewinnt gegen Leipzig 25:22. Nordhorn-Lingen verliert gegen Lemgo-Lippe gegen den TBV mit 24:29. Die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen gegen Göppingen 28:21. Und Hannover-Burgdorf bezwingt die Füchse aus Berlin mit 31:28. Fehlt noch die Partie zwischen dem THW Kiel und Minden, die der THW mit 29:27 gewann. Gesehen von Samuel Schorki.
Das war heute ein richtiger Feiertag für den THW Kiel. Schon vor der Partie freuten sich die Fans über die Vertragsverlängerung von Eigengewächs Rune Dahmke, der seinen auslaufenden Vertrag bis 2022 verlängerte. Im Spiel gab es außer dem Endergebnis aber wenig zu feiern. Die Kieler benötigten lange, um wirklich in die Partie zu kommen. Die erste Führung gab es erst nach 26 Minuten. Und so richtig absetzen konnte sich der THW trotz einer überragenden Leistung von Niklas Landin im Tor mit mehr als 14 Paraden nicht. Das Wie dürfte den Kielern heute aber egal sein. Wichtiger ist für den THW die Eroberung der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga nach mehr als 820 Tagen Abstinenz.
Die deutschen Handballerinnen entwickeln sich bei der Weltmeisterschaft in Japan zum Favoritenschreck. Zum Start der Hauptrunde bezwangen sie die Niederlande und sind ihrem Olympiaziel ganz nah. Andreas Hönig.
Alle loben, alle feiern Dina Eckerle.
Ohne Dina hinten wäre es wahrscheinlich noch mal enger geworden.
Dina spielt ein überragendes Turnier bis jetzt.
Traumhaft mit so einer Torhüterin auch in so einem Turnier zu spielen.
Mit einer starken zweiten Halbzeit gegen die Niederlande sicherte sich die Torfrau der deutschen Handballnationalmannschaft zum wiederholten Mal im Turnier die Trophäe zur Spielerin des Spiels und war einer der entscheidenden Faktoren für den Sieg zum Auftakt der Hauptrunde.
Dass es heute so gelaufen ist, beziehungsweise dass wir in der zweiten Halbzeit da hinten so dicht gemacht haben, macht mich unfassbar stolz, weil wir doch ein bisschen gehadert haben in der ersten Halbzeit und wir haben uns da nicht unterkriegen lassen, haben wir auch bis zur letzten Sekunde gekämpft.
Aus einem 11:12 zur Halbzeit wurde ein 25:23 Sieg, der das Team von Henk Gröner vor den abschließenden beiden Spielen in eine sehr gute Ausgangsposition für die Olympia-Qualifikation oder gar das WM-Halbfinale bringt. Auch wenn Gröner selbst darüber noch nicht nachdenken will.
Macht auch keinen Sinn, weil die Ergebnisse können alle nur so kommen, dass man trotz Sieg morgen noch nicht im Hauptfinale steht. Also wir haben das bis jetzt im Turnier so gemacht, das werden wir auch weiterhin machen. Wir haben heute einen Sieg errungen, super gemacht. Das werden wir heute Abend kurz feiern, dann abhaken.
Und dann auf morgen konzentrieren, dann geht es als Favorit gegen Serbien.
Ja, und ein weiterer Sieg morgen früh ab 7 Uhr gegen den EM-11. Serbien würde der Auswahl des DHB einen Platz unter den besten 7 Teams und damit die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr bringen. Apropos Olympia in Japan. Radprofis, Kletterer, Leichtathleten, alle diskutieren derzeit die Rahmenbedingungen bei den kommenden Sommerspielen in Tokio. Heiße Außentemperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, das alles stellt die Athleten und Athletinnen 2020 vor große Herausforderungen. Und auch auf die Freiwasserschwimmer kommen Probleme zu. Bei Testwettkämpfen betrug die Wassertemperatur zuletzt 30,5 Grad, ein halbes Grad nur unter dem zulässigen Höchstwert von 31 Grad. Sarah Köhler ist eine erfolgreiche deutsche Schwimmerin, die zwar in Japan in den Beckenwettbewerben startet, aber selbst viel Freiwassererfahrung hat. Bei der EM im letzten Jahr holte sie Silber mit der 4x1,25 Kilometer Freiwasserstaffel und bei den Weltmeisterschaften 2019 in Südkorea gewann sie Gold mit der Freiwasserstaffel. Sie habe ich vor dieser Sendung mal gefragt, welche Wassertemperatur denn überhaupt optimal für die Freiwasserschwimmer ist.
Ich würde nicht sagen, dass es eine Optimaltemperatur gibt. Der eine kommt mit warmem Wasser klar, der andere nicht. Der andere kommt mit dem kalten Wasser nicht klar, der friert dann zu dolle. Das hängt auch immer ein bisschen von der Außentemperatur ab, sag ich mal. Wenn wir jetzt 40 Grad Außentemperatur hätten, dann ist es nicht so schlimm, wenn das Wasser vielleicht nur 21 Grad hat, haben wir aber nur 15 Grad Außentemperatur. Da spielen viele Faktoren einfach eine Rolle.
Wie wirken sich denn Abweichungen, also kälteres oder wärmeres Wasser, auf die Leistung und auch das Körperempfinden aus?
auch da ist jeder unterschiedlich. Also ich sag mal, bei warmem Wasser, klar, überhitzt der Körper generell schneller. Bei kaltem Wasser wird er jetzt, sag ich mal, wenn wir eine hohe Außentemperatur haben, länger kühl gehalten. Aber auch da kommt es immer auf den Typ an, sag ich mal.
Wie wird dieses Thema generell unter den Schwimmern diskutiert? Ist das überhaupt ein Thema?
Natürlich wird darüber gesprochen, ob jetzt kaltes oder warmes Wasser ist. Ich sage jetzt mal, wenn wir unter 20 Grad Wassertemperatur beispielsweise sind, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit einem Neoprenanzug zu schwimmen. Also ich sag mal, zwischen 18 und 20 Grad darf mit Neoprenanzug geschwommen werden. Unter 18 Grad bis 16 Grad muss mit Neoprenanzug geschwommen werden. Und ab 20,0 darf auch nur mit einem normalen Freiwasseranzug geschwommen werden.
Und in Tokio sind ja eher heißere Temperaturen zu erwarten. Da schwimmen Sie dann irgendwie mit Kälteelementen als Schwimmgürtel?
Nee, ist nicht erlaubt. Also ganz normale Freiwasseranzüge, so mit langem Bein und bis Träger auf die Schulter.
Aber die kühlen ja nicht?
Nee.
Das heißt also, eine Überhitzung wäre mitunter, wenn man 40 Grad Außentemperatur beispielsweise hat und dann ein Wasser von 30 Grad, schon denkbar?
Ja, das kann passieren, aber ich würde jetzt immer sagen, dass so ein Kollaps auch bei niedrigeren Temperaturen passieren kann. Das hatten wir vor 5 Jahren mal bei einer EM in Berlin. Da ist eine polnische Schwimmerin trotz sehr kühler oder nicht sehr heißer Außentemperaturen und relativ kaltem Wasser auch kollabiert kurz vorm Ziel und wurde dann eben aus dem Wasser gezogen.
Sie sind ja mit Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock liiert. Ist das zu Hause bei Ihnen beispielsweise Thema?
Nee, eigentlich nicht. Ich sag mal, die Gegebenheiten in Tokio sind jetzt so, wie sie sind oder wie sie nächstes Jahr sein werden. Man wusste, sag ich mal, vorher, dass es in Tokio zu der Zeit sehr warm sein wird. Man wusste natürlich nicht, wie warm das Wasser ist, aber es ist jetzt so, wie es ist und darauf muss sich jetzt jeder einstellen.
Stimmen werden aber dennoch laut, dass die Wettbewerbe verlegt werden sollen. Wie sehen Sie das?
Ich weiß von anderen Sportarten, die draußen stattfinden, die jetzt wohl irgendwie 800 Kilometer weiter in den Norden verlegt wurden. Ist schwierig natürlich jetzt so kurzfristig, sage ich mal. Wir haben zwar noch 9 Monate, aber natürlich haben die meisten gerade Familienangehörige schon gebucht. Und das jetzt wieder zu ändern, ist nicht sehr weitläufig gedacht.
Zu den Kritikerinnen gehören beispielsweise ja auch die Trainerin des US-Teams, Catherine Case. Sie sagt, wenn ein Freiwasserschwimmer kollabiert, kann das tödlich enden. Wie schätzen Sie denn die Gefahr ein?
Ja, natürlich kann das tödlich enden, aber in der Regel sind überall bei allen Schwimmern Boote dabei. Das heißt, da sollte eigentlich für ausreichend Sicherheit gesorgt sein. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, das kann auch bei kälterem Wasser passieren. Das muss nicht unbedingt mit der Wassertemperatur und der Außentemperatur zusammenhängen. Den Fall hatten wir, wie gesagt, in Berlin 2014 bei der EM mit einer polnischen Schwimmerin. Was genau da passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie dann aus dem Wasser gerettet werden musste.
Wie bereiten Sie sich denn jetzt speziell, also Sie und Ihr Partner, auf die Wettbewerbe in Tokio vor?
Wir fahren natürlich einen sehr hohen Kilometerumfang jetzt im Moment. Wir werden nochmal 2-mal ins Höhentrainingslager fahren vor den Olympischen Spielen. Und unmittelbar vorher sind wir noch in Kumamoto in Japan zu einem Vorbereitungslehrgang. Und von dort aus fahren wir dann direkt nach Tokio.
Vor kurzem ja haben Sie und Florian Wellbrock erst Bestmarken aufgestellt. Weltrekord über 1500 Meter Freistil für Sie, deutscher Rekord für Florian Wellbrock über 800 Meter Freistil. Kommen diese Erfolge jetzt so ein Dreivierteljahr vor Tokio zur rechten Zeit?
Naja, das war jetzt kurze Bahn. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn wir jetzt die Zeiten vielleicht nicht ganz gepackt hätten, würden wir da uns jetzt auch nicht so die Gedanken machen, weil es kommt auf nächstes Jahr an und lange Bahn ist was anderes als kurze Bahn.
Sie beide gelten ja als die Rettung des arg gebeutelten, dank Ihnen aber wieder hoffnungsvolleren Deutschen Schwimmverbandes. Wie schwer wiegt dieser Rucksack für Sie?
Ich bin ja nicht die Einzige im Verband, auf der diese Last liegt. Wir haben noch ein paar andere Athleten, die auch vielversprechend für nächstes Jahr sind. Deswegen mache ich mir da relativ wenig Gedanken. Aber verfolge natürlich zielstrebig mein eigenes Ziel und meine eigenen Träume. Ich möchte auf jeden Fall das Bestmögliche nächstes Jahr rausholen. Man kann nicht sagen, das kann ich erreichen oder das kann ich nicht erreichen. Ich glaube, jeder, der zu den Olympischen Spielen fährt, träumt von einer Medaille. Aber im Endeffekt muss man gucken, was am Tag X passiert, weil Olympia hat einfach seine eigenen Gesetze.
Die Suche nach einem neuen Präsidenten oder einer neuen Präsidentin für den Deutschen Schwimmverband gestaltet sich ja zuletzt schwierig, ist auf nach Olympia 2020 vertagt worden. Ist das eine in Ihren Augen richtige Entscheidung?
Wir fahren im Moment mit der Aufstellung, die wir im Verband haben, denke ich, sehr gut. Mit den beiden neuen Bundestrainern, unserem neuen Sportdirektor, Herrn Thomas Kuschegen, die beiden Bundestrainer Bernd Berghahn und Hannes Vitense, die machen eine gute Arbeit. Die haben ein gutes Team um sich herum aufgestellt. Deswegen sehe ich derzeit aus meiner Sicht keine Notwendigkeit, da jetzt nochmal irgendwie jemand Neuen erstmal einzustellen, wenn das auch bis auf nach Olympia vertagt werden kann. Wo herrscht jedenfalls Ruhe erstmal.
Ruhe braucht man schon als Athlet vor so einem Großereignis?
Ist auf jeden Fall förderlich, ja.
Aktuell laufen ja die Kurzbahn-Europameisterschaften in Schottland. Warum sind Sie da nicht mit am Start?
Ich bin dieses Jahr für das Team Aqua Centurions in der neuen International Swimming League gestartet. Das waren jetzt schon 3 Wettkämpfe plus deutsche Kurzbahnmeisterschaften. Da habe ich dann mit meinem Trainer entschieden, dass wir den Dezember dazu nutzen, auch wirklich mal Kilometer zu machen und viel zu trainieren und nicht nochmal einen Wettkampf einzustreuen. Also ich sag mal, bei einem Wettkampf, da trainiere ich natürlich nicht 8 Kilometer die Einheit, so wie ich das zu Hause im normalen Training mache. Und über diese vielen Kilometer, die ich mache, lege ich ja meine Grundlage, die ich nächstes Jahr brauche, gerade weil ich eben Langstrecke im Wettkampf schwimme.
Frau Köhler, wie beurteilen Sie denn insgesamt die Entwicklung des deutschen Schwimmteams nach den Durststrecken der letzten Jahre?
Ich glaube, dass wir seit 2017 oder seit den Olympischen Spielen 2016 auf jeden Fall wieder auf einem aufsteigenden Ast sind. Natürlich können wir noch nicht mit Nationen mithalten wie den USA, die auch einfach eine viel größere Nation sind, viel mehr Menschen zur Verfügung haben, die sie in Richtung Weltspitze in einem Sport ausbilden können. Mit denen brauchen wir uns, glaube ich, nicht vergleichen, aber wir sind für uns auf einem guten Weg und steigern uns, denke ich, von Jahr zu Jahr.
Sagte Schwimmerin Sarah Köhler hier im Deutschlandfunk-Interview. Und da von den Kurzbahn-Europameisterschaften in Glasgow ja gerade schon kurz die Rede war, da haben Freistil-Schwimmerin Isabel Gose und Schmetterling-Ass Ramon Klenz beide Silber in Schottland geholt. Die 17 Jahre alte Gose wurde über 400 Meter Zweite hinter der Italienerin Simona Quadarella. Außerdem wurde Zweiter Ramon Klenz hinter dem Griechen Andreas Vatsaios über der 200 Meter Distanz. Egal ob Sommer- oder Wintersportler, egal aus welcher Disziplin, Athleten weltweit schauen morgen nach Lausanne, wo die Entscheidung fallen wird, welche Sanktionen Russland für mehrfaches Betrügen, Manipulieren, Fälschen von Dopingdaten und Proben erhalten wird. Eine 4-jährige Sperre für eine ganze Sportnation ist denkbar, also kein russisches Team bei den nächsten beiden Olympischen Spielen. Sportler aus Russland dürfen nur dann unter neutraler Flagge starten, wenn sie nachweisen können, sauber zu sein und nicht Teil des Dopingsystems waren. Keine Gastgeberrolle mehr bei bestimmten Sportereignissen, welche genau ist noch nicht klar. Und die Anti-Doping-Agentur Russlands, die sollte erneut suspendiert werden. Das sind alles mögliche Szenarien. Vor der morgigen Verkündung des Strafmaßes herrscht in Russland sorgenvolle Spannung. Aus Moskau berichtet unser Korrespondent Tilko Gries.
Unter den aktiven Sportlern melden sich nur wenige zu Wort. Sich zu exponieren, gar mit Kritik, kann ein Risiko bedeuten. Schnell droht dann der Vorwurf, man sei kein Patriot. Aber auch aus den wenigen Kommentaren wird deutlich, wie groß die Sorgen inzwischen sind. Die 37-jährige frühere Biathletin Natalia Sorokina wird so zitiert. Man möchte, dass das alles zu Ende geht, dass es nicht weiter rausgezögert wird, sondern dass sie A oder B sagen. Wenn man sie auf frischer Tat erwischt, ist es besser, bestraft zu werden, Konsequenzen zu ziehen und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die Biathletin fürchtet um den Ruf des Sports. Eltern würden sich inzwischen darüber Gedanken machen, ob sie ihre Kinder überhaupt zum Training schicken könnten. Die Fechterin Sofia Velikaja, Jahrgang 1985, die bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro Silber im Einzel und Gold mit der Mannschaft errang, will sich ungeachtet der Diskussionen weiter auf die nächsten Spiele in Tokio vorbereiten. Sie sagte der Agentur RIA Novosti, zurzeit werde sie wöchentlich auf Doping kontrolliert. Inzwischen werde mehr getestet und mehr entdeckt, bestätigt der Leiter der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA, Yuri Ganus, Anfang Dezember im Gespräch mit dem Radiosender Echo Moskwy.
Zu
Dopingverstößen kann ich sagen, 2017 hatten wir 50, 2018 dann 147 und nun in den ersten 9 Monaten bereits 172. Das ist normal, weil wir unsere Tätigkeit weiterentwickeln und Entscheidungen treffen und wir verbergen nichts. Ganus, 55 Jahre alt, leitet die RUSADA seit August 2017. Er zieht eine Grenze, hat in den vergangenen Wochen viele Interviews gegeben, um seine Analyse in die Welt zu tragen. In Russland stehe auf der einen, auf seiner Seite, der sauberer und transparenter werdende russische Sport der Gegenwart, soweit ihn seine Anti-Doping-Agentur kontrollieren könne. Als Beleg für seine erfolgreiche Arbeit kann er anführen, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur im September des vergangenen Jahres die russische Agentur wieder aufnahm, wieder akkreditierte.
Auf der anderen Seite jedoch, sagt Ganus, stünden staatliche Funktionäre, die im berühmt-berüchtigten Moskauer Kontrolllabor sowie im Sportministerium wie schon seit Jahren dieselben Strippen zögen. Sie, nicht die Athleten, trügen die Verantwortung. Wir treten dafür ein, jede Möglichkeit zu nutzen, um unsere Athleten zu schützen. Ich kann eines sagen, unser Sport ist wirklich zu einer Geisel dieser Situation geworden. Denn diese Funktionäre hätten durch ihre Manipulationen die bei der Wiederaufnahme der RUSADA gestellten Bedingungen nicht erfüllt. Damals war vereinbart worden, dass Russland die Daten des Moskauer Labors aus den Jahren 2012 bis 2015 pünktlich und unverfälscht übergibt. Das jedoch geschah nicht. Stattdessen wurden die Werte gefälscht. Wie und in welchem Umfang ergebe sich aus den Nachfragen der WADA, von denen er Kenntnis habe. In einer der Fragen steht, dass tausende Löschungen durchgeführt wurden. Erklären Sie das bitte. Zweitens, Vertauschen von Jahresdaten, also Austausch des einen gegen ein anderes. Davon gibt es sehr viel. Informationen über einige Jahre wurden gelöscht. Mit diesen und anderen Aussagen hat sich RUSADA-Chef Ganus Feinde gemacht. Er bekomme Drohungen, erzählt er. Mit seiner Haltung, seinem Versprechen von Transparenz und Aufklärung steht er recht allein da. Aus der russischen Politik sind die inzwischen üblich gewordenen Formulierungen zu hören, zuletzt etwa von Ministerpräsident Dmitri Medvedev. Der räumte zwar ein, es gebe ein Problem mit Doping, unterließ es aber, auf den Vorwurf einzugehen, dass Russland seiner Zusage nicht nachgekommen ist, unverfälschte Daten zu übermitteln. Stattdessen wird ein Angriff auf Russland als Ganzes gewittert. Alles, was mit diesem Doping-Skandal zusammenhängt, erinnert mich an eine unendliche antirussische Serie. Und die anderen Staaten, sind sie ohne Sünde? Das vor allem ärgert und irritiert. Wir kennen ja alle diese Beispiele. Aber aus irgendeinem Grund verstecken sie sich unter dem Tisch. Aber auf uns zeigen sie die ganze Zeit. Nur in einer Einschätzung sind sich alle drei Seiten, Sportler, RUSADA-Chef Ganus und die russische Politik, weitgehend einig. Die Entscheidung in Lausanne könnte schwerwiegende Folgen haben. Und bei fast allen klingt es so, als gingen sie davon aus, dass es so kommt.
Sorgenvolle Spannung in Russland vor der WADA-Entscheidung. Den Bericht unseres Korrespondenten Tico Gries können Sie wie alle anderen exklusiven Beiträge und Interviews dieser Sendung noch einmal im Internet anhören. deutschlandfunk.de/sport lautet die Adresse. Und in der Fußball-Bundesliga sind zwischen Bremen und Paderborn inzwischen 79 Minuten exakt gespielt. 0:0 ist aber immer noch der Zwischenstand. So langsam kommen wir in dieser Sport am Sonntag-Sendung zum Wintersport. Im russischen Nischni Tagil sind die deutschen Skispringer mit Platzierungen in den Top 10 gelandet. Katharina Althaus wurde beim Sieg der Norwegerin Maren Lundby zum Saisonauftakt Sechste. Karl Geiger war ebenfalls mit Platz 6 bester DSV-Starter.
Mit dem Ergebnis bin ich echt mega happy. Ich glaube, die Sprünge waren auch wirklich gut. Also von dem her, ich kann mir nichts vorwerfen. Ich bin zufrieden, war ein gutes Wochenende.
Das Einzelspringen von der Großschanze bei den Männern gewann der Österreicher Stefan Kraft. Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den ersten Parallel-Riesenslalom der neuen Saison gewonnen. Die 23 Jahre alte Sportlerin aus Oberbayern setzte sich im Finale in Russland gegen die Schweizerin Ladina Jenny durch und feierte ihren 5. Weltcupsieg. Bei den Männern schaffte es nur Stefan Baumeister in die Finalrunde. Dort unterlag er im Viertelfinale dem späteren Zweitplatzierten Mirko Felicetti aus Italien. Die deutschen Biathleten haben im schwedischen Östersund keinen guten Auftakt in die neue Saison erlebt. Gerade mal ein Podestplatz steht zum Abschluss des Weltcups unterm Strich. Dabei war die Frauenstaffel über 4x6 Kilometer heute läuferisch stark unterwegs. Thomas Kunze.
Ganze 5 Sekunden fehlten der deutschen Frauenstaffel am Ende auf den 3. Platz. Das war für Startläuferin Caroline Horchler zwar ein bisschen ärgerlich, die Zufriedenheit nach einem guten Staffelrennen aber überwog am Ende.
Ja, ich habe mich wahnsinnig auf die Staffel gefreut. Es ist immer ein Highlight für uns als Mannschaft, hier an den Start zu gehen. Und die Woche lief noch nicht so wie geplant für mich. Und deshalb freue ich mich, dass ich da heute ein solides Rennen heute gemacht habe.
Denise Herrmann führte das Team dann trotz einer Strafrunde auf den 3. Rang, den Vanessa Hinz als 3. Läuferin verteidigen konnte.
Wir waren bis zum Schluss, haben glaube ich 4 Leute um das Podium gekämpft und wir waren mit dabei. Und also ich bin zufrieden mit meinem Rennen, ich bin zufrieden mit unserem Rennen und na klar, auf dem Treppball steht man immer lieber.
Und es fehlte ja wirklich nicht viel. Schlussläuferin Franziska Preuß schoss gut, musste nur einmal nachladen. Aber dieser eine Nachlader kostete wertvolle Sekunden gegenüber der laufstärkeren Konkurrenz.
Ja, trotzdem, ich habe alles gegeben. Ich habe zum Schluss noch mal ein bisschen hinkämpfen können an die Lena und an die Hanna Öberg. Und ja, es hat jetzt einfach ein bisschen was gefehlt am Ende. Aber ja, nichtsdestotrotz bin ich jetzt mit meinem Rennen schon zufrieden. Und ja, es ist wahnsinnig schwer, aufs Podest zum Laufen. Und ja, Vierter muss man auch erstmal werden.
Im Schneetreiben von Östersund holte sich übrigens Norwegen den Sieg. Überraschungszweite wurden die Schweizerinnen vor Schweden.
Und in der nordischen Kombination stellte Norwegens Jarl Magnus Rieber einen Startrekord im Weltcup auf. 5 Siege in 5 Rennen. Er bleibt in diesem Winter ungeschlagen, weiß auch Michaela Sachenbacher, und die fasst zusammen.
Mit dem Sieg hatten die nordischen Kombinierer nichts zu tun, aber sie haben sich einen richtigen Fight um Rang 3 geliefert. Durchgesetzt hat sich in Lillehammer Vinzenz Geiger aus Oberstdorf vor Fabian Riesle, der ja gestern Dritter geworden war, und Erik Frenzel. Bundestrainer Hermann Weinbuch konnte damit gut leben.
Ja, ich bin sehr zufrieden. Es war heute sehr schwer. Wir haben es lieber, wenn es richtig hart ist und fest, weil wir sehr viel aus der Kraft auch laufen. Und von daher bin ich hochzufrieden, dass wir eben mit 3, 4, 5, 3 richtig vorne platziert haben.
Doppel-Olympiasieger Johannes Ritzek hatte nach einem schwachen Springen übrigens auf den Langlauf verzichtet. Und über einen Achtungserfolg und Rang 5 freuen durfte sich die deutsche Langlaufstaffel der Männer in Lillehammer. Das deutsche Frauenquartett kam auf Rang 8.
Wer in diesen Tagen durch die Ergebnislisten des Wintersports blättert, der stellt ganz schnell fest, Norwegen dominiert. Egal ob im Langlauf, im Biathlon, im Skispringen, auch an diesem Wochenende in Lillehammer, die Namen Klebo, Johaug, Lundby, Rieber und Bö sind immer unter den Favoriten und Podestplatzierungen zu finden. Woher kommt das? Warum ist diese 5,5 Millionen Einwohnernation, die schon bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr Platz 1 des Medaillenspiegels belegte, so erfolgreich? Meine Kollegin Viktoria Reit liefert die Antworten.
Fragen nach der eigenen Stärke sind ja nicht immer ganz leicht zu beantworten.
Unsere Mutter und Vater ist the secret. Unsere Mutter läuft Marathon früher und unser Vater ist sehr ruhig und hat immer Kontrolle. So ist wir hat sehr Glück für unsere Sport.
So erklärt Tajai Bö, gerade frisch Zweiter hinter seinem Bruder Johannes Tingnes beim Sprint in Östersund geworden, im ARD-Fernsehen den eigenen Erfolg. Der lässt sich auf die Bevölkerung hochrechnen, wie der Präsident des norwegischen Skiverbandes Erik Röste erläutert.
Schnee und Skisport, das ist Teil unserer Kultur, unseres Erbes. Man sagt, dass Norweger mit Skiern an ihren Füßen geboren werden.
Aber nur weil etwas Volkssport ist, bedeutet das ja noch lange keinen Erfolg. Dazu gehört auch ein System. Norwegens Skipräsident Erik Röste.
Wir haben im Skiverband 2 Hauptziele. Wir wollen die weltbeste Skination sein in allen Disziplinen, und das gelingt auch von Zeit zu Zeit. Aber genauso wichtig ist es, dass wir eine Nation von Skifahrern sind. 1150 Clubs vom Süden bis in den Norden sind der Hauptgrund dafür, wieso wir so gut im Skisport sind.
Diese Arbeit, die in ganz Norwegen verrichtet wird, ist ehrenamtlich, betont Röste. Mehr als 5 Millionen unbezahlte Stunden im Jahr, ungefähr so viel wie die Einwohnerzahl Norwegens. Diese Clubs arbeiten zwar eigenständig, aber in engem Austausch untereinander, selbst zwischen den Sportarten. Und aus den Clubs gingen dann Topathleten wie die aktuell so erfolgreichen Kombinierer um Jarl Magnus Rieber, Langläufer Johannes Klabo oder Langläuferin Heidi Weng hervor. Wieso es gerade jetzt so gut läuft, vermag Röste auch nicht so genau zu sagen. Die Stärke des norwegischen Wintersports sei die enge Zusammenarbeit in der Mannschaft, die er auch das norwegische Modell nennt.
Die meisten guten Einzelergebnisse sind vor allem eine Mannschaftsleistung. Als der Skirennläufer Axel Lund Svindal letzte Saison aufhörte, hätte er stundenlang von der Teamkultur schwärmen können und von der Arbeit, die die Mannschaft zusammen vollbracht hat. Das ist sehr stark in Norwegen.
Gleiches gelte für die nordischen Kombinierer, die am 1. Dezemberwochenende einen Vierfachtriumph feierten, und für andere Disziplinen. Bei den Olympischen Spielen 2018 gewannen die Norweger 33 Medaillen, ein neuer Rekord für das Land und mehr als alle anderen Nationen. Damals entbrannte eine Debatte um ein Asthma-Spray, wie es zur Leistungsförderung in vielen Sportarten üblich und unterhalb einer gewissen Dosierung auch ohne Sondergenehmigung erlaubt ist. Dazu sagt Skipräsident Röste:
Wir sollten uns darauf konzentrieren, wieso so viele Athleten, nicht nur Norweger, sondern auch aus anderen Nationen, Asthma haben, vor allem in Ausdauersportarten. Die Ärzte kümmern sich um die Gesundheit der Athleten. Wer Medizin braucht, bekommt sie. Wer keine braucht, bekommt keine.
Die Norweger hatten 6000 Dosen für 121 Sportler dabei. Allein die Menge macht stutzig. Mit den Vor- und Nachteilen des norwegischen Wintersportsystems beschäftigt sich Lisa Marie Watson. Die 35-Jährige war selbst professionelle Snowboarderin. Heute leitet sie eine staatlich geförderte Agentur namens Tverga, die den nicht organisierten Sport unterstützen will. Zum Beispiel Skateboarder, Parkoursportlerinnen, Mountainbiker. Für Watson besteht die Stärke des norwegischen Systems auch hierin.
Geld. Das norwegische Sportfinanzierungsmodell funktioniert gut. Es beruht auf den Profiten aus der norwegischen Lotterie und Glücksspiel, die durch ein staatliches Monopol reguliert sind. 64% dieser Profite gehen direkt an den Sport.
An den Sportdachverband, die unterschiedlichen Sportverbände und die lokalen Vereine. 8 von 10 Kindern zwischen 6 und 12 Jahren sind in Vereinen aktiv. Und die Wertvorgaben sind klar. Es geht um Entspannung und Spiel, nicht um Siege.
Man konzentriert sich kaum auf den Wettbewerb. Und wenn es einen Wettkampf gibt, kriegt jeder einen Preis. Es geht mehr um die Gemeinschaft drumherum. Diese Leitlinien werden international als einzigartig angesehen. Und viele sagen, dass das einer der Hauptgründe ist, wieso wir vor allem im Wintersport so viele internationale Medaillen gewinnen.
Kein Wettbewerb im jungen Alter, um nachher umso erfolgreicher zu sein, so das Credo, das zunächst etwas widersprüchlich klingt. Die Kinder ließen sich nicht so leicht frustrieren, würden geschützt vor zu hohem Druck. Die Verspieltheit, so Lisa Marie Watson, sorge dafür, dass junge Menschen sich auf das Positive im Sport konzentrieren können. Das endet dann mit dem 13. Geburtstag, dann platzt die Blase und mit 17 seien nur noch 30-40% in Vereinen aktiv. Die Gründe neben der Tatsache, dass einige einfach die Lust verlieren? Hoher Druck, teure Ausstattung, Reisen. Lisa Marie Watsons Kritik?
Es gibt keine Möglichkeit für uns Ältere, innerhalb des organisierten Sports sportlich aktiv zu sein. Wir müssen dann auf selbstorganisierten Sport ausweichen und es wäre toll, wenn es die Möglichkeit gäbe, in einer Art Verein aktiv zu sein.
Und so gibt es neben der Frage nach den Asthma-Sprays doch einen Wermutstropfen in einem System, das so viele Sieger hervorbringt. Der Wunsch der ehemaligen Profi-Snowboarderin Lisa Marie Watson, damit das norwegische Sportsystem nachhaltig bleibt? Es soll sich mehr den Wünschen und Interessen aller Menschen anpassen, die Sport treiben wollen und sich nicht nur um die Spitzensportler kümmern.
Soweit der Beitrag von Victoria Reit. Eishockey ist in Kanada äußerst beliebt. In keinem Land der Welt gibt es mehr Menschen, die den Puck hinterherjagen. Und der Traum von vielen Kindern ist es, eines Tages in der stärksten Eishockeyliga der Welt, der NHL, zu spielen. Doch die ist nun in negative Schlagzeilen geraten. Es geht um schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Trainer, berichtet Heiko Oldörp.
Der Triple Gold Club ist ein besonderer Zirkel im Eishockey. Um hier aufgenommen zu werden, muss man die drei wichtigsten Titel dieses Sports gewonnen haben. Olympiagold, Weltmeisterschaft, Stanley Cup. 29 Spieler haben dies geschafft, aber nur ein Trainer, Mike Babcock. Der Kanadier ist seit Jahren einer der bekanntesten seiner Branche. Er führte Kanada in Vancouver und Sochi zum Olympiasieg und war bis zu seiner Entlassung vor wenigen Tagen bei den Toronto Maple Leafs der teuerste Coach der NHL-Geschichte. Der schwedische Stürmer Johan Franzen hat 10 Jahre bei den Detroit Red Wings und der Mike Babcock gespielt. Als er vor einem Jahr mit der schwedischen Zeitung Expressen über jene Zeit sprach, nannte er Babcock den schlimmsten Menschen, dem er je begegnet sei. Franzen hat große Probleme, das Erlebte in Worte zu fassen. Seine Augen sind gerötet, der 1,91 Meter große und 100 Kilogramm schwere Kraftklotz weint, schluchzt, wischt sich die Tränen weg. Er beschreibt Babcock als Tyrannen, der ihn ab 2011 täglich schikaniert und verbal attackiert habe, sodass er Angst hatte, zum Training zu gehen, so Franzen. Derartige Verstöße sind in der NHL anscheinend keine Seltenheit. In den vergangenen Tagen meldeten sich Spieler und Beklagten physischen und psychischen Missbrauch durch Trainer oder, wie im Fall von Akim Alou, blanken Rassismus. Alou wurde in der Saison 2009-10 von Trainer Bill Peters bei den Rockford Icehawks in der zweitklassigen American Hockey League vor der gesamten Mannschaft in der Kabine wegen seines Musikgeschmacks rassistisch beleidigt. Peters, seit 2018 Trainer der Calgary Flames, trat nach dem Bekanntwerden des Falles von seinem Amt zurück. Dass es 10 Jahre dauerte, bis seine Beleidigungen öffentlich wurden, sei symptomatisch für die Eishockeykultur, sagt Ex-Profi Dan Carcillo im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Was in der Kabine gesagt wird, bleibt in der Kabine. Das kreiert ein Umfeld, in dem Kinder Angst haben, ihren Eltern die Wahrheit zu sagen. Und das wiederum hilft diesen Leuten, ihre Spiele zu treiben. Und natürlich hat der Trainer immer recht. Allein diese beiden Punkte zeigen, was Eishockeykultur wirklich ist, nämlich giftig. Und das muss sich ändern. Sofort. Carcillo hat 9 Jahre in der NHL gespielt. Er war einer, der durch Prügeleien, Provokationen und eine äußerst harte Spielweise auffiel. So hat er 2-mal den Stanley Cup gewonnen, sich aber auch 7 Gehirnerschütterungen zugezogen. Der 34-Jährige bezeichnet sich als Täter und Opfer. Ich weiß, dass ich ein Wilder war, aber so wurde ich trainiert und programmiert. Es ist nicht einfach, in eine TV-Kamera zu gucken und zu sagen, dieser Sport hat seit meinem 4. Lebensjahr dazu beigetragen, ein homophober, rassistischer Tyrann zu sein. Seit seinem Karriereende 2015 ist Carcillo ruhiger geworden, hat eine gemeinnützige Organisation gegründet, um ehemaligen Spielern, die, wie er, an den Folgen von Gehirnerschütterungen leiden, zu helfen. Und Carcillo ist in den vergangenen Wochen zu einer Art Anlaufstelle für diejenigen geworden, die Missbrauch durch Trainer erlebt haben und nun endlich darüber reden wollen. Mehr als 400 Eltern und Nachwuchsspieler hätten ihn kontaktiert, sagt Carcillo, der nach eigenen Angaben als 17-Jähriger von seinem damaligen Trainer missbraucht wurde. Der Mann, der körperlich, sexuell und verbal dieses Umfeld unterstützt hat, ist immer noch Nachwuchscoach. Er wurde bei 3 Vereinen wegen Missbrauchsvorwürfen entlassen und trainiert trotzdem noch. Ich will wissen, wer schützt ihn. Diese Leute müssen abgesetzt werden. Carcillos Vorwürfe wurden von einem damaligen Mitspieler bestätigt. Rechtliche Schritte hatte Carcillo jedoch nie gegen seinen Ex-Trainer eingeleitet. Der Coach, der damals trotz einer erfolgreichen sportlichen Bilanz wegen, Zitat, Gründen, die nichts mit Eishockey zu tun haben, entlassen wurde, teilte im Vorjahr kanadischen Medien mit, dass ihm der Anlass der Trennung nie mitgeteilt wurde. Der damalige Manager bestätigte mittlerweile, dass es wegen mutmaßlichen verbalen und emotionalen Missbrauchs war. In Nordamerika wird nun darüber diskutiert, ob die Entlassung von Bill Peters und die Anschuldigungen gegen Mike Babcock zu einem Umdenken in der NHL führen werden. Sportjournalist Dan Robson vom Online-Magazin The Athletic ist skeptisch. Die Spieler auf eine bestimmte Art und Weise zu behandeln, existiert seit Jahrzehnten und wurde von einer Trainergeneration an die nächste weitergegeben. Diese Kultur ist einfach akzeptiert. Denn die NHL gilt als stärkste Eishockeyliga der Welt. Wer hier bestehen will, muss nicht nur körperlich äußerst belastbar sein, sondern auch mental. Muss immer alles geben, auch wenn er verletzt ist. Austeilen und einstecken lautet das Motto. Für Schwäche ist im Liga-Alltag auch 2019 nicht viel Platz, meint Torwart Philipp Grubauer von der Colorado Avalanche im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Ja, ist natürlich auch schwer, weil du spürst natürlich jeden zweiten Tag, jeden Tag Training. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann ist natürlich wenig Zeit, um zu reden. Also es wird dann wahrscheinlich jeder persönlich irgendwie daheim oder privat dann machen, aber in der Kabine ist es natürlich schwer und da lässt man dann sich nicht daheim. Und oft vergisst man dann auch als Spieler, dass der Nachbar oder der Spezel, der wo neben dir sitzt, auch ein normaler Mensch ist.
NHL-Commissioner Gary Bettman hatte sich in dieser Woche mit Akeem Alou getroffen. Beide Seiten sprachen von einem offenen und produktiven Meeting. Er denke, dass es große Veränderungen geben werde und dies auch längst überfällig sei, sagte Alou. Die Liga will sich in den kommenden Tagen auch auf ihrer Vorstandssitzung mit dem Missbrauchsthema befassen. Auch Dan Carcillo hat einiges zu tun. Er will die Geschichten, die ihm Eltern und Spieler anvertraut haben, an Investigativjournalisten bekannter US-Medien wie der New York Times und der Sports Illustrated weitergeben. Und er ist überzeugt, dass durch diese Recherchen dann weitere Coaches bloßgestellt werden. Deshalb rät er ihnen, wenn ihr wisst, dass ihr etwas getan habt, dann meldet euch. Und zwar sofort.
Just wait for these investigations. That's all I say. And that's why I've said, if you're a coach and you know you've done something, you can get ahead of it right now.
Soweit der Beitrag von Heike Oldörp zu den schweren Missbrauchsvorwürfen in der nordamerikanischen NHL. Unterdessen freut sich Paderborn, denn in der 84. Minute hat Paderborn Sven Michel eingewechselt und nur 6 Minuten später hat der zum 1:0 in Bremen getroffen. Paderborn führt also 7 Minuten Nachspielzeit insgesamt, die sind gleich rum. Dann werden wir nochmal diesen Spieltag Revue passieren lassen. Nach der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes haben Berlin und Hamburg signalisiert, nicht mit ins Olympiarennen einzusteigen. Einziger Interessent für Sommerspiele 2032 ist damit die Initiative Rhein-Ruhr. In unserer Sendung Sportgespräch heute Abend ab 23.30 Uhr betont Johannes Aumüller von der Süddeutschen Zeitung, wie sehr sich das Bewerbungsverfahren für potenzielle Olympiagastgeber inzwischen verändert hat.
Salopp formuliert gibt es die traditionelle Entwicklung, dass eine Stadt sich zum Kandidaten erklärt. Dann gibt es Kommissionen, die das prüfen, vielleicht 3 Kandidaten auswählen oder 5 Kandidaten und daraus wählt man dann eine Stadt. Das gibt es halt nicht mehr, sondern man befindet sich in einem ständigen Dialogphase mit dem IOC, Klammer auf, insbesondere mit dem IOC-Präsidenten Bach und seiner engsten Entourage, sodass letztlich, wenn man es rein machtpolitisch sieht, Bach noch viel, viel mehr Einfluss darauf hat, welche Stadt jetzt wirklich Olympiastadt wird. So, und das ist auch die Rahmenbedingung für den deutschen Sport. Zugleich, finde ich, kommt das relativ verkrampft rüber, wie der Sport das Thema gerade angeht. Und wenn wir es jetzt nochmal rein nachrichtlich sehen, was von dieser Mitgliederversammlung ausgeht, so hat im Nachgang zur Mitgliederversammlung auf der Pressekonferenz der DOSB-Präsident im Prinzip etwaige Berliner Erwägungen oder die Möglichkeit, dass Berlin auch sich für 2032 bewirbt, abgeräumt, indem er gesagt hat, es habe das klare Signal gegeben aus Berlin, dass dort eine Bewerbung zu früh käme. Mit Hamburg habe man auch geredet, die wollen nicht. Also wenn es eine deutsche Olympia-Bewerbung für 2032 geben sollte, dann bleibt tatsächlich jetzt nur noch Rhein-Ruhr.
Neben Johannes Aumüller sind auch die beiden Kollegen Robert Kempe und Anno Hecker beim Sportgespräch und der Nachlese der DOSB-Mitgliederversammlung mit dabei. Ab 23.30 Uhr zu hören in diesem Programm oder dann auch als Podcast zu abonnieren. Abpfiff in Bremen. Paderborn gewinnt tatsächlich 1:0 bei Werder dank Sven Michel. Und damit haben wir nochmal Zeit, auf diesen 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga genauer zu schauen. Hier sind alle Ergebnisse. Frankfurt gegen Berlin 2:2 bereits am Freitag. Dortmund gewinnt 5:0 gegen Düsseldorf, Leipzig bezwingt Hoffenheim 3:1, Borussia Mönchengladbach schlägt Bayern München 2:1, Freiburg gewinnt 1:0 gegen Wolfsburg, Augsburg bezwingt Mainz 2:1, ebenfalls 2:1 gewinnt Leverkusen gegen Schalke und heute dann gewinnt Union Berlin 2:0 gegen den 1. FC Köln und Bremen verliert zu Hause gegen Paderborn mit 0:1. Das bedeutet für die Tabelle an der Spitze Borussia Mönchengladbach mit 31 Zählern, gefolgt von RB Leipzig mit 30 Punkten. Dritter ist Borussia Dortmund mit 26 Punkten, gefolgt von Schalke 04 und Freiburg und Leverkusen. Diese 3 Mannschaften haben jeweils 25 Punkte. Im Tabellenkeller dann Fortuna Düsseldorf und Paderborn ist mit 8 Punkten 17. Köln Tabellenschlusslicht. Die Bremer, die wollen wir nicht vergessen, die sind nach dem Spieltag heute 14. der Tabelle. Soweit jetzt also Sport am Sonntag mit Astrid Ravoli hier im Studio. Danke im Namen des gesamten Teams fürs Zuhören. Nachher ist dann meine Kollegin Marina Schweizer am Mikrofon der Sportgesprächssendung.